Unsere heutige Predigt geht über Abraham und Sarah. Da fällt mir Folgendes ein. Spricht Abraham zum Bebraham: Mei, schaut, dass mir kein Zebra haben. Genauso unerwartet, wie jetzt für euch dieser Witz ist zu hören, ist vielleicht auch, dass ihr neue Seiten kennenlernt von Abraham und Sarah. Ganz neue Seiten. Das Besondere ist, dass diese Predigt heute von einem Ehepaar für ein anderes Ehepaar oder von einem anderen Ehepaar gehalten wird. Und auch noch das Besondere ist, dass die Seite, der Blickwinkel von der Sarah heute mal beleuchtet wird, der sonst immer zu kurz kommt. Ihr dürft gespannt sein.
Ja, die Christiane hat es schon gesagt, es soll mal um einen neuen Blick, einen unerwarteten Blick auf den Abraham gehen und die Sarah natürlich auch. Und ich lese uns erstmal den heutigen Predigttext vor im ersten Buch Mose, das 20. Kapitel. Abraham aber zog von dannen ins Südland und wohnte zwischen Kadesh und Schur und lebte nun als ein Fremdling in Gera. Er sagte aber von Sarah, seiner Frau: Sie ist meine Schwester. Da sandte Abimelech, der König von Gera, hin und ließ sie holen. Aber Gott kam zu Abimelech des Nachts im Traum und sprach zu ihm: Siehe, du bist des Todes, um der Frau willen, die du genommen hast, denn sie ist eines Mannes Ehefrau. Abimelech aber hatte sie nicht berührt und sprach: Herr, willst du denn auch ein gerechtes Volk umbringen? Hat er nicht zu mir gesagt, sie ist meine Schwester? Und sie hat auch gesagt, er ist mein Bruder. Habe ich das doch getan mit einfältigem Herzen und unschuldigen Händen? Und Gott sprach zu ihm im Traum: Ich weiß auch, dass du das mit einfältigem Herzen getan hast. Darum habe ich dich auch behütet, dass du nicht wider mich sündigst, und habe es nicht zugelassen, dass du sie berührest. So gib nun dem Mann seine Frau wieder, denn er ist ein Prophet, und lass ihn für dich bitten, so wirst du am Leben bleiben. Wenn du sie aber nicht wiedergibst, so wisse, dass du des Todes sterben musst und alles, was dein ist. Da stand Abimelech früh am Morgen auf und rief alle seine Großen und sagte dieses alles vor ihren Ohren. Und die Männer fürchteten sich sehr. Und Abimelech rief Abraham auch herzu und sprach zu ihm: Warum hast du das getan? Und was habe ich an dir gesündigt, dass du so eine große Sünde wolltest auf mich und mein Reich bringen? Du hast an mir gehandelt, wie man nicht handeln soll. Und Abimelech sprach weiter zu Abraham: Wie bist du dazu gekommen, dass du solches getan hast? Abraham sprach: Ich dachte, gewiss ist keine Gottesfurcht an diesem Orte, und sie werden mich um meiner Frau willen umbringen. Auch ist sie wahrhaftig meine Schwester, denn sie ist meines Vaters Tochter, aber nicht meiner Mutter Tochter. So ist sie meine Frau geworden. Als mich aber Gott aus meines Vaters Hause wandern ließ, sprach ich zu ihr: Die Liebe tu mir an, das, wo wir hingehen, du von mir sagst, ich sei dein Bruder. Da nahm Abimelech Schafe und Rinder, Knechte und Mägde und gab sie Abraham und gab ihm Sarah, seine Frau, wieder und sprach: Siehe da, mein Land steht dir offen, wohne, wo es dir gefällt. Und zu Sarah sprach er: Siehe da, ich habe deinem Bruder 1000 Silberstücke gegeben. Siehe, das soll eine Decke sein für deine Augen aller, die bei dir sind, dir zugute. Damit ist dir bei allem Recht verschafft. Abraham aber betete zu Gott. Da heilte Gott Abimelech und seine Frau und seine Mägde, dass sie wieder Kinder gebaren. Denn der Herr hatte zuvor hart verschlossen jeden Mutterschoß im Hause Abimelechs um Sarahs, Abrahams Frau, willen. Ja, wir erleben hier den Abraham, einen großen Mann Gottes, den Vater des Glaubens, aber wir lernen hier eine ganz neue Seite an ihm kennen. Wir lernen ihn kennen als ein Mann, der voll Misstrauen ist. Er ist unterwegs in der Fremde, er kennt sich da nicht aus. Er kommt nach Gera, das ist jetzt keine Stadt in Thüringen, sondern das ist ein Stadtstaat im Land der Philister. Und er ist voll Angst. Und er sagt sich, hier ist keine Gottesfurcht. Die Menschen hier, die sind nicht so wie ich. Ich achte ja die Gesetze Gottes. Aber die werden nicht zurückschrecken. Nicht zurückschrecken vor Ehebruch oder sogar Mord. Das ist erstmal ein sonderbarer Gedanke. Und wenn ich jetzt hier mal die verheirateten Männer so anschaue, ja, ist das eine Sorge, die euch umtreibt? Oh Mann, ich könnte getötet werden, weil ein anderer meine Frau will. Ja, wahrscheinlich eher nicht. Aber der Abraham, der lebte auch in einer ganz anderen Zeit. Da gab es keinen Rechtsstaat, der solche Verbrechen verfolgt hat. Klar gab es da auch eine gewisse Gerichtsbarkeit, aber es gab auch immer Menschen, die über dem Gesetz standen. Und die Furcht des Abraham bezieht sich ja nicht, dass irgendjemand der hergelaufener kommt und ihn umbringt, sondern dass es der König ist oder einer von den Großen an seinem Hof. Also diese Angst, die der Abraham hat, das merken wir auch, wie es weitergeht, die ist völlig unberechtigt. Aber die ist nicht völlig unrealistisch, völlig aus der Luft gegriffen. Das hat einen realen Hintergrund. Und das, wovor er sich fürchtet, das ist sicherlich zur Zeit Abrahams und auch später vorgekommen. Ja, wir kennen sogar in der Bibel eine Geschichte, wo genau das passiert, wovor der Abraham Angst hat. Es fällt wahrscheinlich nicht jedem gleich ein, weil die Geschichte kennen wir nur aus der anderen Sicht. Und zwar von König David. Der König David, und da sehen wir auch, ja, es ist nicht irgendwer, sondern es ist ein König, der begeht Ehebruch mit der Bathseba. Und als sie schwanger wird, versucht er das zu vertuschen. Und als das nicht funktioniert, lässt sie den Uriah, den Ehemann von der Bathseba, töten. Genau das, vor dem hat der Abraham Angst. Jetzt der David, der hat noch ein paar Jahrhunderte später gelebt, aber auch kein weltliches Gericht hat ihn zur Rechenschaft gezogen, weil er war ja der König. Er konnte sich das herausnehmen. Also insofern, diese Angst, die er hat, die ist nicht völlig unberechtigt, auch wenn uns das auf den ersten Blick so scheint. Aber natürlich ignoriert der Abraham alles, woran er eigentlich denken sollte. Er löst seine Ehe auf, sagt zu seiner Frau, du, wenn wir da hinkommen, sag einfach, wir sind Bruder und Schwester und es ist klar, dass dann die Möglichkeit besteht, dass jemand anders kommt und sie zur Frau nimmt. In keinem Augenblick wendet er sich an Gott. Könnte er ja machen, dass er sagen, hey, ich habe diese Angst und diese Geschichte, so wie sie hier passiert, die passiert auch schon ein paar Kapitel davor, also Kapitel in der Bibel, im Leben des Abraham ein paar Jahre, Jahrzehnte davor, als er in Ägypten war. Da treibt ihn diese Angst um. Also das scheint irgendwas in ihm drin zu stecken. Diese Angst, die er da hat, Mann, ich könnte getötet worden wegen meiner Frau. Aber er wendet sich nicht an Gott mit seinen Sorgen, mit seinen Ängsten. Sondern, und da ist er vielleicht auch ganz typisch Mann, sagt er, hey, ich muss das jetzt durchziehen. Ich muss das jetzt in die Hand nehmen. Und das macht er mit dieser Lüge. Wie geht es der Sarah dabei? Ich gehe mal davon aus, die will nicht Frau eines anderen Ehemanns sein. Aber vor allem, die Sarah ist ja auch eine gläubige Frau. Die weiß, dass Ehebruch nicht richtig ist und dass Lüge nicht richtig ist. Aber er zwingt sie dazu, er zwingt sie in einen Konflikt, Loyalität zwischen ihm, dem Ehemann und Gott. Sarah kommt da gar nicht aus. So, ich sage jetzt nur das, wo man auch als Mann draufkommen könnte. Die Christiane wird nachher diesen Blickwinkel nochmal genauer betrachten. Aber vor allem ist der Abraham unterwegs Er hat was im Gepäck. Er hat eine Verheißung im Gepäck. Gott hat ihm gesagt, du, Abraham, wirst einen Sohn bekommen. Und durch diesen Sohn wirst du der Vater eines großen Volkes werden. Und er lässt ihn in den Himmel schauen und er sagt, so zahlreich wie die Sterne am Himmel, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und so zahlreich wie der Sand am Meer, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und diesem Volk wird das Land gehören, in dem du jetzt hier als Fremdling bist. Diese Verheißung hat Gott dem Abraham gegeben. Das ist jetzt mindestens 20 Jahre her, eher länger. Aber Gott hat Abraham diese Zusage nicht einmal gegeben und dann war es das, sondern hat diese Zusage immer wieder erneuert. Und in der Bibel heißt es, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Ein ganz wichtiger Satz, ein wichtiger Vers, der Paulus zitiert den auch später im Römerbrief, als es um das Handeln Gottes geht, um Glaube. Da zitiert er diesen Abraham. Ja, der Abraham glaubte ihm das. Einmal bog er auch noch kurz ab, als er mit seiner Magd Hagar meinte, er müsse jetzt einen Sohn zeugen. Aber das war nicht die Verheißung. Gott hat diese Verheißung immer wieder erneuert. So, jetzt passiert im 18. Kapitel, also zwei Kapitel bevor wir in unserer Bibelstelle sind, dass Gott diesen drei Männern in Mamre begegnet. Und da ist die Zusage jetzt plötzlich noch konkreter. Diese drei Männer in Mamre sagen, in einem Jahr werdet ihr euren Sohn haben. So, da muss man jetzt nicht viel rumrechnen, ja? Wenn man sagt, von jetzt ab, in einem Jahr werdet ihr ein Kind haben. Ja, man weiß, wie lange dauert das, die Schwangerschaft, 9 Monate. Dann heißt das, das steht jetzt unmittelbar bevor. Davor gab es diese Zusage von Gott. Ihr werdet einen Sohn bekommen. Aber das hat viel Geduld beim Abraham und auch bei der Sarah verlangt. Aber jetzt wird es konkret, ein konkreter Zeitpunkt. In einem Jahr wird das geschehen. So, aber jetzt, was macht der Abraham, obwohl er diese Zusage hat? Er gibt seine Frau in fremde Hände. Damit macht es nicht Gott schwieriger, diese Verheißung zu erfüllen, sondern er macht sie unmöglich. Denn wie sollte seine Frau jetzt schwanger werden und diesen verheißenen Sohn bekommen? Wenn die, ich nehme mal an, dass dieser König Abimelech, dass er nicht nur eine Frau hatte, sondern dass er einen ganzen Harem hatte, wenn sie da in diesem Harem lebt. Oder, und diese Möglichkeit gibt es auch, vielleicht ist die Sarah ja schon schwanger, als sie dann nach Gera kommen zu dem Abimelech. Könnte ja sein, der Zeitraum ist nicht so lang. Aber was wäre denn dann? Ja, dann wäre der Abraham der biologische Vater von dem Isaac, aber er wäre nie der rechtliche Vater gewesen. Der Isaac wäre als Prinz von Gera, als Prinz der Philister aufgewachsen. Ja, menschlich gesehen auch nicht ganz schlecht, aber nicht die Verheißung, die Gott gegeben hat. Gott hält hier was bereit für den Abraham. Aber er macht es praktisch Gott unmöglich, diese Verheißung zu erfüllen. Und das ist bei uns auch so, dass Gott Dinge bereithält. Aber wir müssen auch bereit sein, dies anzunehmen. Dann kommt jetzt die Sarah.
Ich finde es eine Ungehörigkeit. Ich finde es so gemein. Der Abraham, der hätte doch um mich kämpfen können, oder? Aber nein, er ist natürlich konfliktscheu, möchte sich mit dem Abimelech und dem Ganzen gar nicht anlegen. Passt schon alles recht. Also sowas. Und dann sagt man, Männer seien nicht selbstverliebt. Pah, mein Mann würde sagen, mag sein, die anderen Männer sind vielleicht selbstverliebt, ich doch nicht. Also sowas. Ich habe versucht, mit dem Abraham zu reden, die ganze Zeit, bevor das losging, dass er mich zum Abimelech gegeben hat. Und mein Reden hat überhaupt nichts gewirkt. Man hat richtig sehen können, dass ein Rollladen so runtergeht. Der hat überhaupt nicht mehr auf mich gehört. Der hat meine Sorgen und Ängste überhaupt nicht ernst genommen. Ja, kaum war dieses Thema, habe ich das angesprochen, war er ein anderer Mensch, passiv, teilnahmslos. Ich habe ihn überhaupt nicht wiedererkannt. Und das nach so vielen Ehejahren zerstört ja einfach unsere Ehe. Ich bin so verzweifelt. Was soll ich denn jetzt machen? Wie soll ich denn da rauskommen aus diesem Schlamassel? Ich finde es so gemein. Soll der Abraham mal an meiner Stelle sein? Aber nein, davon ist natürlich keine Rede, weil die Welt ist von Männern dominiert, nicht von Frauen. Und die Männer bestimmen, wo es lang geht. Und ich muss mich einfach fügen. Und was soll ich denn jetzt machen? Und wie wird es überhaupt sein bei Abimelech in dem Harem? Werde ich da Verbündete finden? Wie werde ich da zurechtkommen? Oh, ich bin so froh, dass ich wenigstens Gott noch habe, weil der kämpft für mich, der wirklich. Ach, da fällt mir eigentlich ein, was soll ich denn eigentlich anziehen, wenn ich zum Abimelech gehe? Naja, es wird schon irgendwie werden. Ja, Gott hat Abraham und Sarah eine Verheißung gegeben. Fürchte dich nicht, ich bin dein Schild und dein sehr, sehr, sehr großer Lohn. Und diese Verheißung, die galt nicht nur dem Abraham, weil Gott irgendwie eine Schwäche für Männer hat, sondern die galt beiden, Abraham und Sarah. Und an diese Verheißung hat sich die Sarah gehalten. Fürchte dich nicht, das war schon mal das Erste, weil die Situation, die war ja wirklich zum Fürchten. Und die Sarah wusste aber, wenn ich jetzt da Angst oder Panik habe, das macht mich handlungsunfähig. Da kann ich da nicht mehr gescheit denken und geschweige denn handeln. Und deswegen hat sie sich an den Vers geklammert, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Und die Verheißung ist auch uns zugesagt. Die können wir, glaube ich, 365 Mal finden in der Bibel. Fürchte dich nicht. Ich bin dein Schild. Und das durfte Sarah wortwörtlich, buchstäblich erfahren. Gott hat sich für sie ins Zeug gelegt. Also sie hat gebetet, aber dadurch lässt sich Gottes mächtiger Arm auch bewegen. Gott hat eingegriffen. Besonders in diesem nächtlichen Traum, den der Abimelech bekommen hat, dass der Abimelech die Wahrheit aufgezeigt bekommen hat, obwohl Sarah und Abraham geschwiegen haben. Er hat die Sarah den ganzen Weg gehütet, wie seinen Augapfel. Die hatte eine Zuflucht bei ihm, ein Ansprechpartner, der immer ein offenes Ohr hatte, nicht so wie der Abraham, der sich da ausgeklinkt hat, der einfach da war und zu dem die Sarah kommen konnte, so wie sie sich gerade gefühlt hat, dem sie nichts vorspielen musste, der seelisch und auch vor allem körperlich über sie gewacht hat, in einer Zeit, in einer Welt, wo Männer das Sagen hatten. Und das ist ja auch heute noch so in vielen Ländern. Und das Besondere finde ich, dass Sarah an der Stelle nicht in die Opferrolle fällt und sich nicht vor lauter Selbstmitleid dann versinkt und nichts mehr anderes sieht, sondern ihr gelingt es, indem sie sich an Gott wendet, dass sie klar bleibt in ihrem Kopf, in ihren Gedanken, dass sie ein Plan, wenn man das so bezeichnen will, einen Plan fassen kann, die ersten Schritte. Es kommt nämlich darauf an für die Sarah, es kommt sehr darauf an, dass sie in der räumlichen Nähe bleibt zu dem Abraham, dass sie sich auch weiterhin mit ihm treffen kann. Ich denke, das war ohne weiteres möglich, weil sie ja die Verwandtschaft, also ihren Bruder, angegeben hatte beim Abimelech. Es kommt aber auch darauf an, dass sie gedanklich ihm nahe bleibt. Dass sie auf gleicher Beziehungsebene bleiben. Dass sie sich nicht abgrenzt, beleidigt und sagt, ich will mit diesem Kerl nie wieder was zu tun haben, sondern dass sie ihm verbunden bleibt. Weil Sarah ist es auch klar, sonst könnte sie ihre Ehe komplett abschreiben, aber kann sie das vielleicht nicht sowieso? Ist die Ehe nicht schon verloren aus jetziger Sicht? Welchen Handlungsspielraum bleibt eigentlich für Sarah? Ganz einfach, keiner. Sie hat nur einzig und allein die Möglichkeit des Gebets. Und davon macht sie rege Gebrauch. Sie betet wie ein Weltmeister, sie betet, was das Zeug hält. Sie hält Kontakt zu Gott, sie spricht mit ihm. Und dadurch entsteht ein Kraftfeld, wenn ich das physikalisch ausdrücken will, das Gott möglich macht zu handeln. Und das Gott motiviert, wenn er überhaupt Motivation braucht, einzugreifen mit mächtiger Hand. Und Sarah hält sich immer wieder an den Vers, fürchte dich nicht, ich bin dein Schild, also dein Schutz, deine Notwehr und dein sehr, sehr großer Lohn. Ja, wie geht's weiter?
Ja, wenn wir uns die Geschichte mal anschauen, von Anfang bis zum Ende, kann man sagen, eigentlich ist ja nichts passiert. Am Anfang sind der Abraham und die Sarah unterwegs und zum Schluss gibt der Abimelech dem Abraham seine Frau wieder und sie sind auch wieder unterwegs. Er gibt sogar noch ein paar Geschenke dazu, das heißt, sie werden sogar noch ein bisschen reicher, aber letzten Endes eigentlich ist nichts passiert. Man könnte diese Geschichte auch komplett streichen und es würde keinen Bruch in der Handlung geben. Aber das ist nicht selbstverständlich. Das ist gar nicht selbstverständlich, dass hier nichts passiert. Das hat zwei Gründe. Der eine ist, dass Gott eingreift. Und das andere ist, dass der Abraham sich in dem Abimelech total getäuscht hat. Der ist nicht so unmoralisch und gottlos, wie er gedacht hat. Gott greift ein. Er greift ein, indem er dem Abimelech diesen Traum schickt. Und er greift ein, indem keine Frau am Hofe schwanger werden kann in dieser Zeit. Es gibt einige Geschichten in der Bibel, wo Gott einem fremden König einen Traum schickt. Beispielsweise dem Pharao von Ägypten. Da sagt ihm Gott voraus, dass diese sieben guten Jahre und diesen sieben mageren Jahre kommen. Das ist aber ein Traum, der schwierig zu verstehen ist. Und der Pharao ist außer sich und sagt sich, oh Mann, was soll dieser Traum bedeuten? Aber er hat an seinem Hof einen Mann Gottes, den Josef. Der legt ihm diesen Traum aus und er sagt ihm, das ist zu tun. Oder der König Nebukadnezar von Babylon, der einen Traum hat über verschiedene Weltreiche, und er auch aufwacht und verwirrt ist und sagt, was soll dieser Traum bedeuten? Was will Gott mir sagen? Aber er hat einen Mann Gottes an seinem Hof, den Daniel. Und der Daniel legt ihm diesen Traum aus. Jetzt hat der König Abimelech auch einen Mann Gottes an seinem Hof. Aber der fällt hier total aus. Und deshalb ist dieser Traum auch nicht wie diese Träume, die der Pharao oder der Nebukadnezar bekommen haben, sondern dieser Traum, der lässt keinen Interpretationsspielraum. Sondern Gott sagt ganz klar, diese Frau ist die Frau eines anderen, gib sie wieder her, sonst hat das Konsequenzen. Ganz klar, zack, zack, zack. Ja, weil Abraham ausfällt, weil er in seiner Furcht gefangen ist, er kann nicht handeln als Mann Gottes. Er kann hier nichts weitergeben von seinem Glauben. Und er fühlt sich ja diesem Abimelech am Anfang überlegen, moralisch. Er sagt sich, ah, da in Gera, die werden da bestimmt nicht verrückt zurückschrecken vor Verbrechen. Aber wie passiert's? Der Abimelech stellt ihn zur Rede und er sagt, du hast an mir gehandelt, wie man nicht handeln sollte. Und er hat komplett recht damit. Dieser fremde König, er weist ihn, den Abraham, zurecht. Gott greift ein und diese Verheißung, die er dem Abraham gegeben hat, die bleibt bestehen. Die bleibt bestehen. Gott hätte einfach nichts machen müssen. Ja, dann wäre diese Verheißung einfach dahin gewesen. Nein, aber das tut er nicht. Und er sagt auch nicht so, Abraham, das war es jetzt gewesen, ja, wir waren zwar lange unterwegs und du hast ja irgendwie schon geglaubt, aber jetzt, sorry, das war zu viel. Nein, er greift ein. Gott greift ein und diese Verheißung, die er gegeben hat, alle Verheißungen, sie bleiben bestehen und sie gehen in Erfüllung. Und wenn wir in die Bibel schauen, und das finde ich das Tolle an der Bibel, das Beste eigentlich an der Bibel, Gott macht dort Geschichte mit Menschen. Und diese Menschen, die erleben viel im Vertrauen auf den Herrn. Aber das sind alles keine Helden, die da stehen, Männer wie Frauen, das sind keine Superstars, denen nichts irgendwas anhaben kann, die immer auf der richtigen Seite stehen. Schau doch das mal an, diese Menschen, durch die Gott handelt in der Bibel. Das sind alles Menschen, die an irgendeiner Stelle eine Schwäche haben. Ich habe schon den König David erwähnt, der einen Ehebruch und einen Mord begangen hat. Hier der Abraham, den seine Angst so sehr lähmt, dass er seine Frau in fremde Hände gibt, dass er seine eigene Ehe auflöst. Aber Gott wendet sich nicht ab, sondern Gott sagt, diese Verheißung, die bleibt bestehen, weil Gott mit Menschen Geschichte macht. Menschen aus Fleisch und Blut. Menschen, die sind wie du und ich. Das heißt natürlich jetzt nicht, ja, die Konsequenz dieser Predigt soll nicht sein, ja, macht einfach irgendwie, Gott wird das schon irgendwie ausbügeln, nein. Wie gesagt, ich sage das ganz deutlich, so wie das hier ausgeht, so hätte es nicht ausgehen müssen. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass Gott unsere Fehler immer gerade bügelt. Nein, und oft haben wir die Konsequenzen für unser Handeln auch zu tragen. Aber Gott wendet sich nicht ab von uns. Und lasst euch das nicht einreden, dass Gott nicht auch durch euch wirken kann. Das denken wir vielleicht manchmal, oh Mann, jetzt habe ich mir was geleistet. Wie kann ich da vor Gott noch bestehen? Wie kann ich da für Gott noch irgendwie wichtig sein? Nein, Gott handelt auch durch uns schwache und fehlbare Menschen. Und das finde ich auch das Tröstliche, dass selbst einem Abraham, einem wirklich großen Mann des Glaubens, sowas passiert und sich Gott nicht abwendet. Und der Abraham, und diese Geschichte hier ist noch an einer anderen Stelle ein Sinnbild für Gott und für unser Leben mit ihm. Der Abraham hat sich hier in eine Situation gebracht, die für ihn ausweglos ist, als seine Frau weg war, mit dem anderen verheiratet. Da hat er keine Chance mehr, irgendwie einzugreifen. Und auch wir haben uns an irgendeiner Stelle von Gott abgewandt, als wir in die Sünde gefallen sind. Jeder Mensch. Und auch da hatten wir keine Chance mehr, irgendwie zurückzukommen. Und auch hier hat Gott eingegriffen. Und er hat seinen Sohn Jesus Christus geschickt, damit wir wieder bei ihm sein können.